Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant und meinungsstark. Heute mit Laura Klesper. Für diese Folge habe ich mit Bernd Hinzmann von Inkota Change Your Shoes gesprochen. Die Nichtregierungsorganisation Inkota setzt sich für faire Arbeitsbedingungen in der Schuhbranche ein. Das Netzwerk wurde vor 50 Jahren in der DDR gegründet. Wir haben das Gespräch per Videochat geführt. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo Herr Hinzmann.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie sich heute mit mir unterhalten wollen. Was steht hinter Inkota Change Your Shoes?
Ja, Inkota ist ein entwicklungspolitisches Netzwerk. Wir haben uns vor 50 Jahren als unabhängiges Netzwerk in der DDR gegründet, zusammengeschlossen, weil wir damals schon auch sagten, wir müssen eigentlich über den Tellerrand, für uns hieß das über die Mauer hinausdenken, blicken und auch die Perspektive nehmen, warum gibt es Ungerechtigkeit in der Welt, warum ist eigentlich dieses Thema Entwicklungschancen für Länder nicht dahingehend, dass alle die gleichen Entwicklungschancen haben. Und in dieser Zeit hat sich Inkota gegründet als Netzwerk von entwicklungspolitisch Engagierten und wir sind später nach der Wende in die Entwicklungszusammenarbeit auch reingegangen, aber auch durch Kampagnen auf bestimmten Themen immer wieder aufmerksam gemacht. Dazu zählte der Fair Trade, also fairer Handel, dazu zählten Themen, wo es um Ernährungssicherung ging damals schon, also Bekämpfung von Hungerursachen. Dann ging es um natürlich genau solche Fragen, wie sind denn Arbeitsbedingungen? Wir sind Teil der Clean Clothes Campaign, also auch hier des deutschen Ablegers, wenn man so nimmt, oder des deutschen Teils der Clean Clothes Campaign. Und in so einem Kontext rückte natürlich auch das Thema, wie sind die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Leder und Schuhe in den Fokus, haben da Change Your Shoes mitgegründet. Und Inkota ist seitdem kritisch unterwegs, aber sucht immer auch den Dialog, weil wir glauben, über Dialog ist Veränderung möglich, sind Teil von verschiedenen Multi-Stakeholder-Initiativen, gehören zum Steuerungskreis des Textilbündnisses. Also das ist so der Kontext, in dem sich Inkota bewegt, ganz klar. Wir sagen, da ist eine große Herausforderung, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht, wenn es um bessere Lebenschancen, gleichberechtigte Chancen überall auf der Welt geht, aber vor allem auch, wenn es darum geht, nicht nur gerechte Bedingungen herzustellen in dem Kontext, wie Produkte hergestellt werden, sondern auch die Umwelt geschützt und bewahrt wird. Das ist der Antrieb, der damals zur Gründung von Inkota geführt hat, aber gleichzeitig heute noch ein Antrieb ist, dass Inkota weitermacht in einem internationalen Netzwerk von verschiedenen NGOs, mit Gewerkschaften und vor allem auch über den Dialog.
Und wie sieht die konkrete Arbeit der Initiative aus?
Change Your Shoes ist ja im europäischen Kontext von verschiedenen NGOs, die sich auch mit Arbeitsrechten oder Menschenrechten bei der Arbeit beschäftigen, besonders gerade auch auf dem Hintergrund, als die UN-Leitsätze für Wirtschaft und Menschenrechte sich etabliert haben, als dieser OECD-Prozess auch in Gang gekommen ist über Sorgfaltspflichten im ökologischen als auch im menschenrechtlichen Bereich. Da in diesem Netzwerk arbeitet Change Your Shoes mit Recherchen vor Ort, mit einem Partnernetzwerk in den Produktionsländern, um über diese Informationen natürlich den Austausch zu suchen, die Expertise zu generieren, um Verbesserungen umzusetzen. Wir sind deswegen auch Teil des Textilbündnisses hier in Deutschland, waren eine der Gründerorganisationen auch neben dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Es ist ja bekannt, dass das eine der wichtigen Multi-Stakeholder-Initiativen hier in Deutschland ist, haben den europäischen Anschluss gesucht. Wir haben davor über lange Jahre auch kritisch begleitet eigentlich die Fair Wear Foundation, die ja schon eines der innovativsten Ansätze beinhaltet, wenn es um die Umsetzung von Arbeitsrechten und Sozialstandards geht. Wir sind da auch im Kontext von Change Your Shoes in einem kritischen Dialog, auch mit dem Anliegen, da nicht bloß über Dinge und Probleme zu reden, sondern auch in die Umsetzung zu kommen, mit dem Verband beispielsweise der Schuh- und Lederindustrie, aber auch mit einzelnen Unternehmen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen und ich glaube, in dem Kontext der sich abzeichnenden Entwicklung auch durch die Corona-Pandemie, aber auch andere Aspekte, ist es dringender denn je notwendig, in einem Dialog mit verschiedenen Anspruchsgruppen in eine praktische Umsetzung zu kommen, um eben Bedingungen, die schon über Jahre bekannt sind, zu verbessern.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Also in den Recherchen, die wir speziell auch bezogen auf Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen in Indien erstellt haben, hatten wir schon verschiedene Ansätze gesucht, wo wir sagen, Unternehmen müssen eigentlich ihre Lieferkette kennen, auch die Probleme kennen. Das ist ja auch der Ansatz von den Sorgfaltspflichten, also eine Risikoanalyse, um dann die Risiken abzustellen. Unsere Idee ist dahinter schon, diesen risikobasierten Ansatz mit einer guten Risikoanalyse in einem in einer Initiative mit verschiedenen Anspruchgruppen, man sagt klassisch mal Tekon-Initiative, da eine Zielsetzung zu vereinbaren und praktisch in die Umsetzung zu gehen und auch in der Umsetzung zu erkennen, was ist machbar, wo sind die Probleme, wo müssen wir Unterstützung suchen und letztlich in so einem Testfeld oder einem Pilotprojekt mal erste Schritte zu unternehmen und nicht nur zu sagen, ja, wir kennen die Probleme, aber es sind nicht unsere Probleme. Manchmal hat es den Anschein, gerade auch in den ganzen Dialogformaten vom Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte hier in Deutschland, dass ein Teil der Unternehmerschaft eben noch nicht die Probleme auch als Bestandteil ihrer eigenen Einkaufspraktiken und ihrer eigenen Lieferkette sehen. Und dieser Schritt müsste vielleicht mal auch gegangen werden. Und wir sind offen dafür, in einer sehr konkreten Zusammenarbeit auch mit progressiven Unternehmen, Unternehmen, die diese Probleme oder Herausforderungen sehen und erkennen, tatsächlich auch mal in die Umsetzung zu gelangen, auch die richtigen Akteure mit an Bord zu holen. Weil klar ist, als einzelnes Unternehmen wird man das nicht schaffen, diese verschiedenen Probleme im Bereich Menschenrechte bei der Arbeit oder Umweltstandards zu lösen, sondern es wird da eine ziemliche Herausforderung sein, die breite Unterstützung braucht. Das Interessante ist eigentlich ja, dass in der Politik dieser Punkt gerade in den letzten Jahren zentral im Fokus stand, also auch in der deutschen Politik und auch die Bereitschaft, dies zu unterstützen. Man sieht, dass es also im Textilbereich zum Teil möglich ist, aber irgendwie in der Schuh- und Lederbranche, das ist noch nicht so richtig in dem Mod, wo ich sagen würde, da könnte es vorwärts gehen, obwohl der Austausch eigentlich in einer sehr guten, konstruktiven Weise auch läuft, die Probleme erkannt werden und gesagt werden, ja, wir müssen da eigentlich auch anfangen. Und jetzt gilt es vielleicht ganz simpel gesagt darum, den richtigen Pack anzufinden, die richtige Konstellation zu finden. Und ich glaube, angesichts des Lieferkettengesetzes hat man doch mal einen anderen Rahmen, wo eigentlich diese Handlungsnotwendigkeit unterstrichen wird. Und über den Dialog zur Umsetzung, das wäre unser sehr konkreter Anspruch, da voranzugehen. Und wir sind da insofern auch optimistisch, dass da gemeinsam mehr gelingt als einzeln.
Welche häufigen Missstände gibt es denn noch in der Lieferkette?
Das ist ein ziemlich breites Spektrum und ich glaube, das unterscheidet sich auch sehr von den einzelnen Unternehmen. Man kann das, glaube ich, nicht gänzlich gleichsetzen und deswegen ist auch so wichtig, dass Unternehmen, wenn sie ihre Sorgfaltspflicht wahrnehmen wollen, also unternehmerische Verantwortung im Bereich Umweltstandards, Sozialstandards, Arbeitsrechte, dass sie diese Risiken analysieren müssen, erkennen müssen. Und dazu brauchen die Unternehmen überhaupt erstmal ein Instrumentarium der Risikoanalyse. Das haben alle Unternehmen im Schuh- und Lederbereich, glaube ich, noch nicht vorrätig. Ist natürlich jetzt durch das Lieferkettengesetz nochmal eine viel stärkere Anforderung da. Das wäre ein wichtiger Punkt, um dann auch zu sagen, welche Risiken gibt es? Also unumstritten ist, da gibt es ja eine ganze Reihe Studien, als auch Fernsehbeiträge, Radiobeiträge dazu, dass die ganze Frage der Umweltstandards oder der Sicherheit am Arbeitsplatz oftmals nicht eingehalten oder ungenügend eingehalten ist. Es gibt ein ganz zentrales Problem, wenn es darum geht, dass Menschen ihre Rechte wahrnehmen können, also Gewerkschaften haben, Betriebsräte in dem Fall haben, um beispielsweise bessere Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz einzuhalten, um beispielsweise eine vernünftige Bezahlung oder eine regelmäßige Bezahlung auch einzuhalten, um Zugang zum Beispiel auch zu sozialen Sicherungssystemen in den Ländern zu erlangen. Da gibt es ein großes Defizit und eine ganz große Herausforderung ist definitiv auch der Bereich in den Arbeitsrechten, wie ist die Regelung der Überstunden, der massiven Überstunden, die eben anfallen? Wie ist die Regelung bezüglich der Löhne? Wir wissen auch aufgrund von Berechnungen, dass dann großer Unterschied ist zwischen den Löhnen, die gezahlt werden, den Mindestlöhnen, die Löhnen, die offiziell berechnet werden und dem eigentlichen Lohn, der notwendig ist, um sich und die Familie zu ernähren, auch ein gutes Auskommen zu haben, also diesen existenzsichernden Lohn. Das geht eben doch zum Teil einher, wie letztlich die Ausgangssituation ist, ob die Menschen Verträge haben, in dem sie da arbeiten. Also es ist ein komplexes Feld und das macht deutlich, je besser die Risikoanalyse ist, desto besser kann man die Probleme, die mit Sicherheit nicht so ganz einfach abzustellen sind, lösen und sich auf den Weg begeben, dass bessere Arbeitsbedingungen, also die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Arbeitsrechten geschieht und genauso auch dieser Punkt mehr und sichere Arbeitsplätze in den Fabriken und Gerbereien beispielsweise.
Das sind ja jetzt Missstände, die man eher aus den asiatischen Produktionsländern her kennt. Gibt es denn diese Missstände auch in Europa oder in Deutschland?
Also wenn man die Frage der Gewerkschaften, der Zugang von Gewerkschaften nimmt und die Frage der Bezahlung und der Arbeitszeiten, diese Regelung, man diesen kleinen Aspekt rausnimmt. Ähnliche Missstände gibt es auch in Mittel- und Osteuropa. Dies ist durchaus bekannt. Da gibt es auch eine ganze Reihe Studien, auch Berechnungen dazu, wo da im Prinzip die großen Herausforderungen liegen. Das heißt, im Kern ist die Ursache oder sind die Missstände ähnlich wie die aus dem asiatischen Bereich, die ich jetzt skizziert habe? Die sind sicherlich unterschiedlich, auch in den einzelnen Ländern. Da gibt es auch verschiedene, in dem Sinn, Hotspots. Aber dennoch, dieses strukturelle Problem ist anzugehen, egal wo der Standort des Zulieferers ist und wo man in dem Sinn seine Sourcing- und Einkaufsstrategie hinverlegt. In Deutschland gibt es anders geartete Probleme. Ich würde die nicht gleichsetzen wollen. Das wäre auch fatal, weil das würde auch nicht der Logik entsprechen, wenn es um Sorgfaltspflichten geht, sondern Sorgfaltspflichten sagen, die strukturellen Probleme, die es da gibt, die müssen auch und deren Ursachen müssen analysiert werden und dann abgestellt werden. Das ist ein Prozess, der passiert und da muss letztlich wieder das Unternehmen als auch die Branche sich der Herausforderung stellen, eine gute Risikoanalyse zu platzieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und vor allem auch den Anforderungen im Kontext des Lieferkettengesetzes. Und da gibt es ja auch eine Übergangsphase für die Umsetzung. Und ich glaube, ein gutes Setting dafür, um tatsächlich die Probleme zu kennen, auch die Unterschiede zwischen beispielsweise Europa oder Asien, ist eine Risikoanalyse, ist ein Vorgehen gemeinsam mit anderen Akteuren der Gesellschaft, also ähnlich wie dieser Multi-Stakeholder-Ansatz im Textilbündnis gesehen wird. Und da gibt es Potenzial und gibt es Chancen, um eben auch breitere Wirkung zu haben, um eine gute Risikoanalyse zu haben und unter den Anforderungen nicht einfach nur unter der Last der Anforderungen sozusagen zu stehen, sondern auch Unterstützung zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz klar signalisiert auch innerhalb beispielsweise des Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte der Bundesregierung. Es gibt ein Helpdesk, also eine Unterstützungsplattform. Es gibt sogar dieses Textilbündnis und es gibt zig Gespräche auch, die in der vergangenen Bundesregierung geführt wurden, um da Unterstützung zu generieren. Und ich glaube, es wird weiterhin ein sehr interessantes Thema sein in der zukünftigen Bundesregierung, zumal auch dazu ein europäischer Prozess läuft. Es sei hier die OECD genannt, die jährlich dazu ein Forum anbietet und wo ja auch Unternehmen nicht nur darüber berichten, was sie schon getan haben, sondern wo die Herausforderungen liegen. Und da sich zusammenzutun in einem Multi-Stakeholder-Prozess ist eine Chance für eine Branche.
Welche konkreten Schritte müssten denn getan werden, um die Situation für Arbeiter oder Arbeiterinnen zu verbessern?
Ich glaube, es sind verschiedene und das müsste auch genau in das Setting hinein. Wie ist eigentlich die Lieferkette des jeweiligen Unternehmens, aber auch der jeweiligen Branche, da gibt es ja Überschneidungen, aufgestellt. Welche Instrumentarien favorisiert man? Aus der Erfahrung mit anderen Initiativen ist deutlich, man muss die eigenen Zulieferer, aber vor allem die Beschäftigten auch mit einbeziehen. Das heißt, ein wichtiges Element wird bestimmt sein, Information und Capacity-Bildung, also Erfahrungsaufbau, im Prinzip Kompetenzaufbau, Expertisenaufbau. In diesem Capacity-Building ist es wichtig, dass eigentlich in dem Fokus auch die Probleme schon mit einbezogen werden und letztlich die bestehenden Regularien. Wenn man jetzt das Rahmenwerk sich mal ein bisschen ansieht, was da auch eine Unterstützung geben will, ist neben diesem Capacity-Building natürlich auch und die Einbeziehung der Anspruchsgruppe und der Beschäftigten selbst ein wichtiges Element, der Zugang zum Recht. Der Zugang zum Recht ist manchmal aus verschiedenen Gründen verwehrt oder es kommt beispielsweise zu Massenüberstunden, die werden gar nicht wahrgenommen oder die werden ignoriert. Deswegen ist es ein wichtiges Instrumentarium Beschwerde- und Abhilfesysteme, die etabliert werden müssten. Es gibt da einen Prozess innerhalb der Amfori, BSCI beispielsweise, auch andere Initiativen wie die Fair Wear Foundation sehen dieses Instrumentarium als eines der wichtigen Instrumentarien an, um eben auch die Beschäftigten selbst mit einzubeziehen, um eben auch da auf der Ebene einen Dialog zu etablieren, nicht bloß einen Dialog, sondern aus dem Dialog Erkenntnisse zu ziehen, wie man Verbesserungen umsetzen kann. Das muss man, glaube ich, sicherlich austesten. Dazu, denke ich mal, wäre auch ein Pilot mit einzelnen Unternehmen sinnvoll und notwendig. Und wenn da die Branche, also der Verband, dies unterstützt, kann man sicherlich auch noch breitere Unterstützung über das Textilbündnis oder andere Initiativen generieren, um da wirklich eine Wirkung zu erzielen und nicht nur einen Dialog zu führen, um des Dialoges selbst willen.
Stichwort Lieferkettengesetz. Welche Chancen ergeben sich denn durch dieses neue Gesetz? Einmal für die Unternehmen und dann einmal für die Beschäftigten.
Als Incota und Change Your Shoes waren wir wirklich auch beteiligt, als es darum ging, wie soll denn jetzt die UN-Leitprinzipien, wie soll eigentlich dieser Sorgfaltspflichtenansatz der OECD umgesetzt werden? Und wir hatten begrüßt, dass das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit eigentlich den Dialog gesucht hatte, aus dem dann beispielsweise das Textilbündnis entstanden ist. Weil wir glauben, dass eigentlich in so einer ambitionierten Initiative mehr Spielraum ist, um auch entsprechend der Situation der Unternehmen und ihrer Lieferketten Maßnahmen zu bündeln und gemeinsam umzusetzen. Aber damals war auch schon deutlich, dass es notwendig sein wird, um ein gemeinsames Level Playing Field herzustellen, einen gesetzlichen Rahmen zu etablieren. Und im Verlauf der Initiative des Textilbundes ist deutlich gewesen, ja, es ist ein verbindlicher, aber dennoch freiwilliger Rahmen. Und viele Unternehmen haben, weil es ein freiwilliger Rahmen war, eben das nicht genutzt, da proaktiv mitzuwirken, mitzuarbeiten. Und das war auch für Unternehmen, die diesem Textilbundes beigetreten sind, einer der Gründe, warum sie gesagt haben, wir brauchen ein Lieferkettengesetz, um ein Level Playing Field zu haben. Es kann ja nicht sein, dass nur ein Teil der Unternehmen Sorgfaltspflichten oder soziale Verantwortung ernst nehmen und der andere Teil sagt, na, ich bleibe mal ein bisschen unter dem Radar, mal so salopp gesagt, und sehe mal, was da passiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Bundesregierung auch diesen Schritt, und das haben ja andere Länder auch schon vollzogen, einen gesetzlichen Rahmen bezüglich der Sorgfaltspflichten globalen Lieferketten zu etablieren. Also ein wichtiger Punkt ist, damit ist es ein gesetzlicher Rahmen als Orientierungsrahmen und Verantwortungsrahmen auch vorgegeben, dem sich kein Unternehmen erstmal so unterziehen kann. Wir wissen, dass da auch einige Unternehmen im Moment noch nicht runterfallen, aber wir erleben auch, dass eigentlich durch die Skalierung im Prinzip Unternehmen, die nicht unter den gesetzlichen Rahmen fallen, aber deren Abnehmer letztlich unter das Gesetz fallen, sie Anforderungen an diese Unternehmen weitergeben. Also letztlich der Kreis der Unternehmen wird sich weiten, die diese Sorgfaltspflichten umsetzen müssen. Dazu zählt, und das ist ein wichtiger Punkt, letztlich, dass alle Unternehmen eine Risikoanalyse vornehmen müssen bezüglich von Risiken für die Umwelt oder für die Menschen, die in ihrer Lieferkette sind. Das generiert, glaube ich, nochmal viel mehr diese Ausgangsbasis zu sagen, diese Risiken entstehen durch meine Einkaufspraktiken, durch meine Geschäftsbeziehungen und wie kann man die abstellen, um dann in gemeinsamen Initiativen, und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen idealtypisch gesprochen, wie dem Textilbündnis zu sagen, so, das sind die Hauptrisiken in den Ländern, Indien, Pakistan oder wo auch immer jetzt mal. Und da starten wir gemeinsame Initiativen. Das Textilbündnis macht dies teilweise vor, unter anderem beispielsweise in der Initiative zu existenzsichernden Löhnen, wo 12 Unternehmen sich dazu verpflichtet haben, das schrittweise anzugehen. Das ist etwas Progressives, würde ich sagen. Wie weit man kommt, muss man sehen. Aber das Gute ist, dass ja letztlich man sich gemeinsam auf den Weg macht mit einem klaren Rahmen. Also was müsste man machen? Ja, man muss sich diese klaren Ziele setzen. Man muss auch über Wirkungsmessung, also was erreicht man, eine klare Vereinbarung treffen und natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, und das könnte auch ein Mehrwert für die Branche sein, darüber gegenüber der Öffentlichkeit berichten, also welche Fortschritte erzielt man. Die gesetzlichen Anforderungen macht eigentlich deutlich, dass mehrere Unternehmen diese Schritte gehen sollten und auch sich zusammentun. Das ist kein Wettbewerbsnachteil oder kartellrechtlich relevanter Punkt, sondern das wäre eher ein Wettbewerbsvorteil, wenn Unternehmen sich in diesem Kontext zusammentun und sagen, ja, die Risiken sind seit Jahren bekannt, wir wollen sie jetzt abstellen durch die und jenen Maßnahmen und eben auch darüber transparent und nachvollziehbar berichten. Das wäre ein Mehrwert und würde auch das Image einer Branche deutlich verbessern. Dann bewegen wir uns ein bisschen weg, allein auf diesem Fokus, wir haben da ein Gesetz und jetzt müssen wir irgendetwas erfüllen. Es ist deutlich, und das eigentlich aufgrund auch von der Pandemie und anderer katastrophalen Auswirkungen, eigentlich, dass nicht nur eine Frage ist, erfülle ich ein Gesetz oder nicht, sondern gute unternehmerische Praxis ist doch eigentlich, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, auch den Schutz der Umwelt konsequenter wahrzunehmen und umzusetzen innerhalb der Lieferkette, um letztlich dann auch der Wirtschaft in der Zukunft überhaupt möglich zu machen. Plus letztlich, glaube ich, auch ein gutes Image in der Öffentlichkeit zu haben, denn der ist es sehr wichtig, wie ihre Produkte hergestellt werden. Die Fragen also auch über den gesetzlichen Rahmen hinaus, ist denn dieses Produkt, was ich da habe, was beispielsweise aus Leder besteht, in Ordnung in Sachen Menschenrechte, als auch was Umweltstandard betrifft. So gesehen bietet eigentlich dieser gesetzliche Rahmen so ein gemeinsames Anforderungsprofil für eine gesamte Branche und damit ist auch die Möglichkeit geschaffen, letztlich mehr Wirkung zu erzielen zur Verbesserung der Situation in der globalen Lieferkette, sei es in Indien oder in welchem Land auch immer.
Jetzt hört ja vielleicht der ein oder andere Unternehmer hier zu. Welche konkreten Tipps gibt es denn für Unternehmen zur Umsetzung des Gesetzes?
Konkrete Tipps? Naja, die Ausgestaltung der Anforderungen, die findet ja im Moment gerade innerhalb oder mit den Ministerien, aber vor allem mit der BAFA statt und dem Beirat. Das werden wir, glaube ich, als wichtigen Punkt auch mit beobachten, auch begleiten, wie die Ausgestaltung ist. So gesehen, ganz konkrete Tipps sind noch nicht zu geben. Aber klar ist, ein Unternehmen, was eine Risikoanalyse und einen risikoverhindernden Ansatz fährt, dass die damit schon mal gut aufgestellt sind, was die Grundanforderung dieses Gesetzes betrifft. Ein anderes wichtiges Element, was ja in dem Gesetz drinsteht, ist, dass Unternehmen ein Beschwerde- und Abhilfesystem vorhanden haben müssen. Dass das möglicherweise sinnvoll ist, auch innerhalb einer Maltes Stakeholder-Initiative zu etablieren, weil es ja Wirkung generieren soll. Das ist eine Anforderung, die schon besteht. So gesehen ist eigentlich auch jedes Unternehmen gut beraten, sich da externe Unterstützung, sei es nun innerhalb des Textilbundes oder einer anderen Initiative zu holen, um schon mal diesem Multi-Stakeholder-Anspruch gerecht zu werden, um, und das muss man sagen, das war eine harte Arbeit in den letzten Jahren, eigentlich diesen Review-Prozess im Textilbündnis aufzusetzen, der ja Unternehmen unterstützt, eine Risikoanalyse zu tun und der das ja auch Unternehmen unterstützt, letztlich diese Risiken nicht bloß zu analysieren, sondern eben Maßnahmenpläne zu entwickeln, diese Risiken abzustellen. Und ein anderes wichtiges Instrumentarium ist ja eigentlich auch innerhalb des Textilbündnisses, dass letztlich durch Bündnisinitiativen, die auch seitens der Regierung unterstützt werden, es zu konkreten Umsetzungen und Verbesserungen kommt. Da ist noch lange nichts alles irgendwie in dem Sinn bei einem Goldstandard angekommen, aber der Rahmen dafür ist da, um sozusagen auch eine gute Umsetzungsinitiative zu haben, die dann beispielsweise auch einen hohen Erfüllungsgrad in Richtung Anforderung des Lieferkettengesetzes mit sich bringt. Ich glaube, da hat die Schuh- und Lederbranche noch eine ganze Menge auf den Weg zu bringen. Und das ist nicht ganz so einfach. Man muss auch, glaube ich, nicht das Rad immer neu erfinden oder die Schuhsohle neu, würde ich sagen. Da sollte man wirklich genau gucken, welche Initiativen bieten eigentlich eine gute und sogar passende Unterstützung an. Und da gibt es definitiv schon einige. Und man merkt ja auch, dass aufgrund des Lieferkettengesetzes über Jahre bestehende Initiativen wie Amfori, BSCI, aber auch die Fair Wear Foundation sich weiterentwickeln, weil dies eben bestimmte Themen in den Vordergrund rückt. Und es ist ganz klar, da stehen alle vor ziemlich großen Herausforderungen. Und eins ist auch klar, gemeinsam sind die besser zu bewältigen als einzeln.
Um einmal auf Corona sprechen zu kommen, was hat Corona denn mit den Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferketten gemacht? Jetzt sowohl in Asien als auch in Europa?
Also wir haben angesichts der ersten Nachrichten, die wir da auch mitbekommen haben, dass von einem Tag zum anderen die Leute entlassen wurden, dass sie jetzt zum Teil auch noch Löhne empfangen hätten müssen oder ausgezahlt werden müssen, dass sie das nicht bekamen. Das Thema ging ja durch die Medien in Indien, in binnenländische Migration, Wanderarbeiterinnen, die ohne irgendwie die Möglichkeit, sich selber zu versorgen, auf lange Heimwege machen mussten. Das bestätigte eigentlich nochmal die Recherchen, die wir davor unternommen hatten und die Studien, dass eigentlich eine Unsicherheit darin besteht, dass keine Verträge existieren, dass ein Einkommen besteht, von dem man eben für solche Notsituationen überhaupt nicht zurücklegen konnte, dass das Kernthemen sind, die letztlich auch zu diesen katastrophalen Situationen angesichts der Corona-Pandemie führten. Es gibt eine ganze Reihe Studien, die auch zeigten, dass eigentlich die Verträge zwischen den Zulieferern zum Teil nicht eingehalten wurden, also Zahlungen nicht vorgenommen wurden, dass dadurch also nochmals an der Stelle auch die Situation für die Beschäftigten sich dramatisch verschlechterte. Das ist ein ganz drastisches Ergebnis aufgrund dieser Art von Geschäftsbeziehungen innerhalb von globalen Lieferketten, aber eben auch eine ganz dramatische Auswirkung von der Corona-Pandemie und natürlich noch andere Aspekte, die dazukommen. Es ist ziemlich deutlich, dass eigentlich damit dieses Thema nachhaltige Einkaufspraktiken, wie sind eigentlich die Geschäftsbeziehungen zwischen meinen Zulieferbetrieben, nochmal auf den Prüfstand kommen müssen, um eben bei ähnlichen oder anderen Situationen, wir sind ja noch lange nicht aus der Krise raus, ne, solche massiven Missstände, die da entstanden sind, nicht nochmal entstehen zu lassen. Das gehört dazu, wenn man von globaler Verantwortung und von globalen Lieferketten spricht, dass da ein Einkaufspraktiken und nachhaltige Einkaufspraktiken etabliert sein müssen. Wenn man diesen Call for Action der ILO nimmt, hat genau dieses Thema da auch den richtigen Fokus gesetzt, dass es also um kurzfristige Behebung dieser Missstände geht, also die Verpflichtung einhalten, also Aufträge auch bezahlen, Waren abnehmen beispielsweise, aber auch strukturell mittelfristig Maßnahmen zu ergreifen, um nachhaltige Lieferketten zu etablieren. Das heißt wirklich auch, das nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und wir sehen auch, dass das ja aus anderen Ländern sogar da zu einem Zusammenschluss geführt hat zwischen den Zulieferern. Wir erleben das gerade auch in einem Dialog mit den einzelnen Unternehmen in Indien beispielsweise, aber auch mit den Exportvereinigungen, dass sie sagen, ja, wir sind so stark davon betroffen, dass die Lieferketten zusammengebrochen sind, auch dass die Preise steigen, aber an den Einkaufspraktiken und Anforderungen hat sich erstmal nichts verändert, um dies aufzufangen. Wir wollen eigentlich da natürlich eine andere Produktion, die nachhaltiger, die auch das Thema Menschenrechte beinhaltet, aufsetzen. Aber wir sind extrem davon abhängig, dass auch die einkaufenden Unternehmen in ihrer Strategie, in ihrer Einkaufspraxis eben auf mehr Nachhaltigkeit setzen. Da gibt es eine ganze Reihe Empfehlungen, nicht bloß von der Internationalen Arbeitsorganisation, das Textilbündnis, aber auch andere Multi-Stakeholder-Initiativen haben dann gemeinsame Leitlinien für nachhaltige Einkaufspraktiken entwickelt. Das wäre ein Ansatz und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Ansatz innerhalb der Schuhbranche, wenn es darum geht, Lieferketten zu konsolidieren, resilienter zu gestalten. Und auch McKinsey beispielsweise hat auch das als einen der Punkte herausgegriffen für die zukünftige nachhaltige Wirtschaftsweise, dass darin einer der Schlüssel liegt, wenn man auf dem Markt wettbewerbsrelevant sein will und wenn man vor allem diese großen Herausforderungen angehen will, also Veränderung der Einkaufspraktiken zu nachhaltigen Einkaufspraktiken. Und was das im Einzelnen bedeutet, ja, das ist dann auf jeden Fall nochmal durchzudeklinieren, vor allem in jedes Unternehmen, auch in seiner eigenen Einkaufsabteilung, nicht bloß in der Einkaufsabteilung, sondern auch in der Nachhaltigkeitsabteilung. Positives Beispiel, dass innerhalb des Textilbündnisses Unternehmen durchaus dies machen und da auch in so einem Self-Assessment, also sehen, wo hat meine Einkaufspraktik eigentlich negative Auswirkungen auf Umwelt, auf die Einhaltung von Umweltstandards, aber auch Sicherheit am Arbeitsplatz, ebenso aber Arbeitsrechten. Diese Erkenntnis sozusagen gemeinsam durchzuführen und zu sagen, wo ist jetzt ein Pack an, um das zu verändern? Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo Unternehmen eben auch den Aufwand reduzieren können, den sie alleine irgendwie da bewerkstelligen müssen, indem sie das gemeinsam machen. Und das ist eine Erkenntnis, die bei Unternehmen, die Mitglied im Textilbündnis, die Mitglied so einer Peer Group da waren, gereift ist. Und sowas, glaube ich, brauche ich, um zukunftsfähig, nachhaltig Lieferketten umzugestalten und dann auch natürlich Produkte nicht nur der Qualität entsprechend irgendwie auf den Markt zu bringen, sondern wo man vielleicht den Stempel drauf machen kann. Menschenrechte in Ordnung, Umweltschutz in Ordnung. Und das ist doch ein gutes Image, was man generieren könnte, trotz der Krise, trotz der immensen Herausforderungen.
Jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen und wo es nicht so gut läuft. Welche Fortschritte haben denn die deutschen Schuhhersteller in den vergangenen Jahren erzielt?
Also auf jeden Fall noch nicht ausreichend Fortschritt, was Transparenz und Nachvollziehbarkeit betrifft. Also ich glaube, es ist weiterhin keine gute Kunden- und öffentliche Kommunikation darüber, was tatsächlich an Veränderungen vorgenommen wurde in der Lieferkette bezüglich der Menschenrechte bei der Arbeit, auch bezüglich der Umsetzung von Umweltstandards in den jeweiligen Zulieferbetrieben. Wir hatten das in den ersten Dialogrunden mit der Branche schon mal als eines der Themen gesehen und auch benannt. Und das, was man vielleicht wirklich sagen kann, es gibt zumindest innerhalb von einzelnen Initiativen die dringende Notwendigkeit, dass da mehr passieren muss, aber es ist noch nicht so richtig sichtbar. Ja, wenn man allein auch sieht, gibt es eine wirklich adäquate Multi-Stakeholder-Initiative, die so einen Überprüfungsprozess macht. Ich rede nicht von Produktzertifizierung, aber ein Überprüfungsprozess erfüllt das Unternehmen seine Sorgfaltspflichten. Wo steht es denn? Es ist eine ganz schlechte Informationsbasis da. Wir bemühen uns, und ich denke, das ist weiterhin der richtige Ansatzpunkt, wir bemühen uns darum zu sagen, schrittweise, zumindest mit ersten Pilotmaßnahmen zu sehen, wie kann man die Herausforderungen gemeinsam angehen, auch unter Einbeziehung von anderen Akteuren, wie ich das eingangs schon sagte, da ist mehr oder weniger Stillstand zu sehen. Also ich wünsche mir da mehr Progress und auch eine bessere Dynamik, als sie im Moment erkennbar ist. Und ich glaube, das geht nicht nur uns so oder mir jetzt persönlich so, uns meine ich Change Your Shoes. Es ist ja deswegen natürlich auch, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen, dass im Kontext des Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte die Schuh- und Lederbranche auch als eines der Risikobranchen benannt ist in einem offiziellen Report. Die OECD unterstreicht dies. Das, was sichtbar ist, ist relativ gering, wie man also auf diesen Fakt, der auch nun da nochmal auf einer anderen Ebene etabliert wird, wie man dem entgegnet. Wir haben durchaus, weil Sie das erst auch schon ansprachen, wie ist das in Europa? Es gibt ein paar Initiativen bei dem Europäischen Verband, gerade was europäische Zulieferer betrifft, wo ich sage, ja, da ist zumindest schon mal ansatzweise auch durchdekliniert worden, was heißt denn Sorgfaltspflichten, wie müsste da ein Ansatz weiterentwickelt werden? Aber mir ist noch nicht bekannt, dass ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen gemeinsam dies angegangen haben, in der Praxis umzusetzen. Da muss was sichtbar werden und natürlich nicht nur jetzt durch ein öffentliches Statement deutlich zu machen, ja, wir haben das verstanden, sondern auch sichtbar basierend auf Fakten. Und das heißt eigentlich, auf basierend dieser Fakten auch eine gute Verbraucherinneninformation zu etablieren, gutes System zu etablieren, das eben nicht nachher nur in einem Pilot, sondern strukturell es da zu Verbesserungen kommt. Da hat wirklich auch leider die Branche noch einiges an Herausforderungen. Und ja, ich finde, dass sagen wir, gute Ansätze auch zumindest in der Erklärung, wir wollen dies angehen, bestehen. Neulich in einem Beitrag, dass die Firma Deichmann sagte, sie sind ja eigentlich auch da orientiert, existenzsichernde Löhne zu zahlen. Aber das muss sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden. Wie passiert dies? Und da muss, glaube ich, noch Konkretisierung erfolgen.
Jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs noch zwei Fragen zu Incota generell. Einmal, wie finanziert sich die Kampagne eigentlich? Wer ist da im Background und unterstützt?
Also Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen sind ja eingetragene Vereine, hier in Deutschland meistens, das ist auch in Kota. Man kann das auch nachlesen, wir sind Teil der Transparenzinitiative. Wichtige Unterstützer sind Spenderinnen und Spender, aber gleichzeitig natürlich auch, dass wir Unterstützung erfahren durch Fördermittel aus der Bundesregierung, aus dem europäischen Topf, aber gleichzeitig auch von Kirchen und anderen Verbänden oder Stiftungen. Also es ist ein recht breites Spektrum. Man kann das gerne nachlesen an dem Jahresbericht, wo wir auch zertifiziert werden durch das Deutsche Zentralinstitut für Spenden. Also wir sind da auch transparent an der Stelle und das ist uns wichtig, weil letztlich wir diese Arbeit auch durch Spenden als auch durch finanzielle Mittel, die wir einwerben müssen, überhaupt stabil und kontinuierlich fortführbar ist, dass uns das gelungen ist seit über 50 Jahren, auch über zwei politische Systeme hinweg. Das ist, glaube ich, gut, auch erfreulich, aber zeigt auch, dass den Menschen das wichtig ist, diese Themen, die wir hier letztlich versuchen, in den Dialog, in die Advocacy, auch in die Kampagnenarbeit hineinzubringen, damit sich da etwas verändert. Wir wollen also nicht bloß beschämen oder irgendwelche Dinge skandalisieren. Es geht darum, Veränderungsprozesse in Gang zu bringen und auch nachzuverfolgen, kontinuierlich. Darum geht es und deswegen machen wir das auch transparent, wie das möglich ist, weil das ist möglich, weil viele einzelne Menschen, aber auch offizielle Institutionen diese Arbeit für wichtig finden. Und wer da mehr wissen will, gern den Jahresbericht, wo das sehr detailliert dargestellt ist, ansehen. Beim Zentralinstitut für Spenden, Nachfragen, wie gesagt, man findet da Details auch auf der Webseite von Incota.
Und meine letzte Frage. NGOs wird häufig vorgeworfen, dass sie in ihrer Arbeit auf Verkürzung und Zuspitzung setzen. Ich erinnere mich da an eine Videoreportage über die Lederwarenindustrie, nach der es dann einen großen Aufschrei gab, unter anderem von Katz, die gesagt haben, das ist nicht richtig, das ist nur in Teilen korrekt, so sieht die Wirklichkeit nicht aus. Setzen Sie bei Incota auch auf solche Praktiken?
Also wir setzen darauf, dass gute Informationen die Ausgangsbasis sind, um in den Dialog zu treten und um auf diesen gemeinsamen Erkenntnis zu gewinnen, Veränderungen umzusetzen. Ich kann da sagen, gegenüber der Katz und dem Verband und einzelnen Unternehmen haben wir das auch mit Südpartnern in verschiedenen öffentlichen, aber auch geschlossenen Dialogforen unterbreitet. Es ist immer auch eine Zusage erfolgt, dass man da etwas machen will. Bis dahin, dass man sogar ein gemeinsames Pilotprojekt starten wollte, eingelöst sind diese Zusagen bisher nicht. Dass Medien dieses Thema weiter aufgreifen, das ist durchaus der Fall. Auch da ist eigentlich immer wieder auch die Chance gegeben worden, auch da die progressiven Schritte, die unternommen wurden, in einzelnen Unternehmen darzustellen. Mir ist nicht unbedingt immer bekannt, dass da auch diese Angebote angenommen wurden. Also letztlich dieses Thema, wenn man Dinge vorzeigen kann, und da gibt es bestimmt einige, kann man das auch transparent machen. Ist es die Bevölkerung, die Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch breitere Öffentlichkeit, die sind sehr interessiert daran, nicht bloß schlechte Nachrichten zu hören, also die Fakten, die man durch Recherchen rausbekommt, sondern gute Nachrichten, wo Veränderung passiert. Und da muss letztlich dann auch eine Transparenz her und nicht bloß die Transparenzfrage an NGOs gerichtet werden. Transparenz darüber, was gemacht wird und natürlich auch, manchmal ist es so, dass innerhalb von Medien Dinge etwas verkürzt werden. Wir setzen darauf, eine breite Information immer auch zu vermitteln, aber wir wissen auch, dass manche Sachen eben nicht in aller Tiefe immer dargestellt werden können, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist unser Anliegen, dass unterschiedliche Perspektiven eigentlich dann da auch zuführen, gemeinsames Verständnis zu erzielen, die vorhandene Expertise aus den verschiedenen Perspektiven zu nutzen und daraus natürlich eine Verbesserung vor Ort zu erreichen. Das ist dann nicht nur eine Frage von Campaigning, wo Campaigning sicherlich immer etwas zuspitzt, sondern es ist eine Faktenlage, die natürlich auch für sich spricht. Und nicht jeder fährt nach Indien oder Pakistan und reflektiert dann allumfassend, wie die Situation ist. Aber das ist eine Faktenlage, die doch sehr schockierend und auch frustrierend ist, wenn sich da nichts verbessert, sondern eben genau diese Art Berichterstattung wiederholt. Deswegen, man braucht eine gute Faktenbasis und eben auch positive Berichte, dass also Fakten nicht bloß recherchiert werden und anerkannt werden, sondern dass eben auch diese dann verändert werden, zum Positiven hin. Letztlich kommt man da auch wieder an der Stelle an, dass der Anlass so eines Medienberichtes beispielsweise genommen wird, um konstruktiv mit verschiedenen Akteuren die benannten Themen anzugehen. Und da braucht man natürlich ein Risikomapping. Also nicht umsonst ist das ein Ausgangspunkt, die Risiken richtig zu analysieren und zu sagen, wo ist da der Pack an oder das Pack an, wie auch immer, um Dinge zu verändern. Und wer muss da mit an Bord und wie kann man das transparent insofern auch machen, dass es glaubhaft ist. Dann wird letztlich viel Fundament dafür gelegt, dass eine einseitige Medienberichterstattung oder ein einseitiges Skandalieren von Themen nicht mehr möglich ist. Und ja, Incota ist dafür zu haben und andere Akteure sehen das ja auch ganz klar, dass wir Themen nicht bloß skandalisieren, um des Skandals willen, sondern eben um aus diesen Informationen eine gute Basis zu schaffen, diese Missstände abzustellen. Und dass die Missstände bestehen, da muss ich sagen, da hatten wir sehr viele konstruktive Dialoge mit einzelnen Unternehmen, aber auch mit dem Verband und teilweise würde ich sogar sagen mit dem CADS, dass klar ist, ja, es gibt die Probleme, jetzt müssen wir diese abstellen. Der nächste Schritt ist, genau zu überlegen, wie kann das passieren?
Eine allerletzte Frage, was wünschen Sie sich von der Schuhindustrie?
Ich wünsche mir eigentlich eine Schuhindustrie, die weiter attraktive Produkte hat und attraktiv deswegen auch, dass sie Menschenrechte bei der Arbeit, aber auch Umweltstandards und diese Probleme einhalten in ihrer Produktion und dass sie progressiv diesen Herausforderungen so aufnehmen, dass sie da auch wie andere Unternehmen im Kontext von Sorgfaltspflichten, diese zu erreichen in einem Multi-Stakeholder-Prozess, dass das passiert, dass Fakten geschaffen werden, die vorzeigbar sind. Ich meine jetzt nicht Leuchttürme, aber Fakten, die tatsächlich deutlich machen, die Missstände sind abstellbar, weil Unternehmen ihren Einfluss, den sie haben, geltend machen und weil sie das auch gemeinsam tun mit anderen, die gleichgesinnt sind. Da gibt es ein Potenzial von Unternehmen. Das hören wir in manchen der Rückmeldungen, wenn auch da Skepsis noch mitschwingt. Aber das ist, glaube ich, das Zeichen der Zeit, dass da nicht länger gewartet werden kann, bis das Thema Sorgfaltspflichten von der Tagesordnung verschwindet. Es wird nicht verschwinden und die Herausforderungen bestehen und die werden eher größer, wenn man es nicht heute angeht, sondern erst irgendwann.
Vielen Dank, Herr Hinzmann. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.